SWR 2. Geld, Markt, Meinung.
Das Wirtschaftsmagazin. Heute mit Sabine Geipel und dem Thema Wohnungsnot. 3 ZKB verzweifelt gesucht.
Wir sind hier ja. Und wir sind laut, weil man uns den Wohnraum klaut. Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns den Wohnraum klaut.
So klang das unter anderem am vergangenen Wochenende in München. 10.000 Menschen waren auf die Straße gegangen, um unter dem Motto Hashtag ausspekuliert für bezahlbaren Wohnraum und gegen Mietwucher zu demonstrieren. Die Wohnungsnot in vielen deutschen Städten, sie ist zu einem gesellschaftlichen Problem geworden. Die Mieten explodieren, Sozialwohnungen sind Mangelware, gleichzeitig entstehen neue Luxusviertel. Dagegen regt sich Widerstand, nicht nur in München. Die steigenden Mieten, sie seien die neue soziale Frage unserer Zeit, heißt es inzwischen von der Politik, die wohl langsam auch die Dringlichkeit des Problems sieht. So hatte die Bundeskanzlerin gestern unter anderem Vertreter von Bund, Ländern und Kommunen, der Immobilienwirtschaft, des Mieterbundes und Gewerkschaften zum Wohngipfel ins Kanzleramt geladen. Die Ergebnisse des Treffens wollen wir im Laufe der Sendung bewerten und zunächst einmal auf die schauen, die es betrifft, nämlich diejenigen, die vergeblich eine Wohnung suchen, zum Beispiel in Heidelberg. Wolfgang Brauer berichtet.
Familie sucht ab 3-Zimmer-Küche-Bad bis 1200 Warmmiete in Heidelberg-Bergheim, Weststadt, Handschuhsheim, Neuenheim oder Altstadt.
Mit dieser Anzeige sucht eine alleinerziehende Mutter, nennen wir sie Anne Müller, eine Wohnung in Heidelbergs besten Lagen. Die Familie besteht in dem Fall aus ihr, ihrem 10-jährigen Sohn und ihrer Mutter. Die jetzige Wohnung der 41-jährigen Lehrerin ist zu klein.
Und jetzt suchen wir seit circa 1,5 Jahren, schon in der Rhein-Neckar-Zentrum haben wir Anzeigen geschaltet, schauen täglich bei Immobilien-Scout, Immonet, Ebay-Kleinanzeigen, ja so die Klassiker, wo man halt einfach schaut und vieles geht unter die Hand hier in Heidelberg und es ist sehr, sehr schwierig, was zu finden.
Und das spürt die alleinerziehende Mutter ständig. Die Suche nach einer neuen, größeren Wohnung wird für sie zum frustrierenden Geduldsspiel.
Entweder man meldet sich an für einen Termin, dass man das irgendwie anschauen möchte, die Wohnung. Entweder bekommt man gar keinen Termin, weil die schon bereits vergeben sind oder die Wohnung sogar schon weg ist nach ein paar Stunden. Oder wenn wir uns Wohnungen angeschaut haben, waren die wirklich in einem miserablen Zustand und wo man sich halt einfach überlegt, da möchte man gar nicht wohnen. Das ist einfach grauenhaft und für so viel Geld ist es einfach ein Wucher.
Zum Beispiel Wohnungen ohne Einbauküche, wo sie erst noch einen hohen Betrag investieren müsste. Aber auch für solche Wohnungen werden Höchstpreise gefordert.
Warm 1.400, 1.500, 1.600, da muss man schon richtig gut verdienen, um sowas zu kriegen. Das ist mir einfach definitiv zu hoch. Wenn man auch alleinerziehend ist, weiß man auch, dass man dann schauen muss, wie man mit dem Geld zurechtkommt. Das ist einfach völlig utopisch.
Anne Müller ist kein Einzelfall. Der Mietwohnungsmarkt in der Unistadt am Neckar gehört zu den angespanntesten in Baden-Württemberg. Das bestätigt auch Christoph Nestor vom Mieterverein Heidelberg.
Praktisch ist Heidelberg ausverkauft. Wenn jemand im oberen Einkommensdrittel ist, dann hat er noch eine Chance, was zu kriegen, weil er einfach das zahlen kann, was so verlangt wird. Und wenn sie zum mittleren Einkommensbereich oder gar der unteren Einkommenshälfte gehören, also ein normales Einkommen haben, ein Durchschnittseinkommen oder vielleicht sogar ein etwas geringeres, dann ist nichts auf dem Markt. Das heißt im Klartext, komm wieder, wenn du Geld hast.
Dabei wurden in den vergangenen 10 Jahren bereits tausende neue Wohnungen gebaut. Auf dem Areal des ehemaligen Güterbahnhofs entstand ein neuer Stadtteil. Auch auf den Konversionsflächen, wo früher amerikanisches Militärgelände war, sollen neue Wohnungen entstehen. Aber
die Zuwächse an Wohnungen, was wir jetzt in den letzten 5 Jahren bekommen haben, weitgehend und fast ausschließlich teuer ist. Und der Durchschnittsverdiener, das Bodenpersonal und die Nicht-Akademiker haben am Wohnungsmarkt ganz schlechte Karten. Die sitzen dann als Pendler auf unseren Straßen und tragen zu den Problemen bei, die da auch nicht gelöst werden.
Die Probleme sieht auch der erste Bürgermeister der Stadt, Jürgen Otzzuck. Den Vorwurf, die Stadt habe zu wenig für den sozialen Wohnungsbau getan, will er nicht gelten lassen. Auch in den neuen Stadtteilen gäbe es Sozialwohnungen, aber eben auch viele hochpreisige.
Die Wohnsituation hat sich nicht verschlechtert. Es kommen immer neue Wohnungen auf den Markt, es kommen Wohnungen in guter Qualität auf den Markt, aber der Preis ist eben hoch. Jedes Jahr kann man sagen, so ein Euro obendrauf. Im Moment liegen wir so bei 11,20 Euro in der Erstvermietung und das ist allerdings der Mittelwert. Das heißt, bei den besseren Wohneinheiten ist der Preis sogar noch deutlich höher. Das ist nicht mehr leicht für jeden zu bezahlen.
Zu dem Druck durch Besserverdienende kommen in Heidelberg auch noch rund 30.000 Studierende. Wenn man Studenten vor der Uni fragt, berichten auch sie über Probleme bei der Wohnungssuche.
Es hängt natürlich vom Geld ab, das man zur Verfügung hat. Und dementsprechend, ich würde schon sagen, dass der Heidelberger Wohnungsmarkt durchaus umkämpft ist.
Schon schwer, ja. Das heißt, ich habe schon im Juni, Juli angefangen, für Oktober zu suchen. Ich habe bestimmt 10 bis 15 Wohnungen besichtigt, bevor ich dann irgendwas hatte, ja.
Weil die Vermieter das ausnutzen, dass die Studenten hier leben müssen. Und deswegen werden teilweise Baracken vermietet für 600 Euro.
Zwischendurch habe ich auch mal nach einer Wohnung geguckt, habe ich ungefähr 3 Monate geschaut, habe ungefähr 2 Termine pro Woche gehabt bei WG-Castings und so weiter.
Dabei müssen Studenten nicht unbedingt nur die Verlierer auf dem Heidelberger Mietwohnungsmarkt sein, meint der erste Bürgermeister Jürgen Otzzuck.
Die Studenten suchen nicht immer nur das Wohnheim oder die Einzimmerwohnung, sondern nehmen sich dann zu dritt eine Vierzimmerwohnung oder sowas in der Art. Und gerade, man möchte es gar nicht glauben, die Studenten sind dann ein relativ zahlungskräftiges Publikum. Weil wenn jeder dieser 3 oder 4 Studenten, ich sag mal 500 Euro im Monat mitbringt, dann können die sich eine Wohnung für 2000 Euro leisten. Das kann sich vielleicht eine normale Familie unter Umständen eben nicht leisten. Das heißt, die können tatsächlich auch Familien auf dem Markt ein Stück weit verdrängen.
Und Alleinerziehende wie Anne Müller. Sie hat die Hoffnung, trotz der schlechten Erfahrungen, noch nicht aufgegeben. Sie hat ganz klare Forderungen an die Politik.
Man sollte halt einfach auch das Soziale von den Menschen einfach berücksichtigen. Gebt uns einfach Wohnungen und auch solche Menschen wie mich einfach eine Chance, dass wir eine Wohnung finden. Das wäre einfach schön.
Ein Beitrag von Wolfgang Brauer war das. Anne Müller könnte auch in Stuttgart, in Freiburg, Karlsruhe oder in Mannheim suchen. Denn überall in diesen Städten ist der Bedarf an bezahlbarem Wohnraum groß. Auch auf dem Land werden in manchen Gegenden Wohnungen knapper und damit teurer. In Rheinland-Pfalz sind es Städte wie Mainz oder Trier oder auch Landau, in denen bezahlbarer Wohnraum zum hohen Gut geworden ist. Dabei wird es auch für die Mittelschicht immer schwieriger, sich eine Wohnung zu leisten. Viele müssen inzwischen mehr als ein Drittel ihres Einkommens für die Miete ausgeben. Von der neuen sozialen Frage spricht Bundesjustizministerin Katharina Barley dann auch angesichts steigender Mieten. Volker Eichner ist Soziologe an der Hochschule Düsseldorf und ihn habe ich gefragt, ist das so? Ist bezahlbarer Wohnraum die neue soziale Frage?
Nun, es entwickelt sich in die Richtung. Seit einigen Jahren baut sich ein Wohnungsmangel auf in den sogenannten Schwarmstädten. Und dieser Wohnungsmangel wird von Monat zu Monat stärker. Und die Folgen für die Wohnungssuchenden werden immer deutlicher. Und ich fürchte, das ist eine Entwicklung, die auch noch sich die nächsten Jahre verschärfen wird.
Welche Folgen können denn die steigende Wohnungsnot und die wachsenden Mieten für Gesellschaft und auch die Wirtschaft haben?
Zum einen können immer mehr Menschen nicht so leben, wie sie leben möchten. Das heißt, junge Menschen können nicht eigene Haushalte gründen, müssen bei den Eltern bleiben. Andere müssen zusammen wohnen in Wohngemeinschaften. Aber wir nehmen auch wahr, dass die Zahl der Wohnungslosen, die wirklich auf der Straße schlafen, steigen wird. Und wieder andere Menschen müssen sehr viel größere Pendelentfernungen in Kauf nehmen. Und die Menschen, die insbesondere umziehen müssen, müssen dann auch höhere Mieten zahlen. Das heißt, sie erleiden auch einen Wohlstandsverlust, der bedingt ist durch den Wohnungsmangel.
Hunderttausende Wohnungen fehlen ja in Deutschland, vor allem in den Städten. Sie haben es gesagt. Wie konnte es überhaupt so weit kommen?
Nun, wenn wir uns die Geschichte der Wohnungsbaupolitik anschauen, stellen wir fest, dass in den letzten 25 Jahren es permanent zu Kürzungen und Streichungen bei den wichtigen wohnungspolitischen Instrumenten gekommen ist. Gleichzeitig wurden die Kosten für den Wohnungsbau auch durch politische Regulierungsmaßnahmen gesteigert. Und da darf man sich nicht wundern, dass die Fertigstellungszahlen zurückgegangen sind. Teilweise haben auch die Kommunen ihre eigenen Wohnungsbaugesellschaften verkauft. Es wurden Grundstücke veräußert, die heute dringend an Bauland fehlen. Das lag ein bisschen daran, dass man sich vielleicht auf Bevölkerungsprognosen verlassen hat, die so nicht eingetreten sind, weil man nicht berücksichtigt hat, dass wir immer wieder Zuwanderung haben, dass wir auch einen Trend haben zurück in die Städte. Die Menschen wollen in den Städten wohnen, weil sie dort Arbeitsplätze finden und weil sie dort Ausbildungsplätze und Studienplätze finden.
Man hat einfach nicht damit gerechnet, dass so viele Menschen in die Städte ziehen werden. War das nicht absehbar?
Doch, es war absehbar, aber man hatte so ein bisschen den Eindruck, dass die Politik auch das Interesse am Wohnungsbau verloren hat. Jungen Politikern wurde in Seminaren erzählt, kümmert euch nicht um Wohnungsbaupolitik, damit könnt ihr keine Karriere machen. Es gibt ja heute überhaupt keine Wohnungsbauministerien mehr, sondern es gibt nur noch Wohnungsbauabteilungen in Ministerien. Und der Bundesinnenminister, der für den Wohnungsbau zuständig ist, der hat im Moment ganz, ganz andere Themen auf dem Programm. Und der Staatssekretär, der noch vor Wohnen zuständig war, der wird in einen einstweiligen Ruhestand auch noch versetzt. Also da merkt man auch, es gibt in der Politik irgendwie kein Interesse an dem Thema.
Ja, und damit war dann die Folge, dass man das Thema Wohnen zu sehr dann dem Markt überlassen hat.
Es gibt schon ganz, ganz alte Erkenntnisse, die sagen, dass wir hier ein sogenanntes Marktversagen haben, wenn es um Wohnen geht. Das Gut Wohnen hat im Unterschied zu anderen Gütern, ich sag mal Autos oder Lebensmittel, eben doch eine ganze Reihe von Besonderheiten, die dazu führen, dass der Markt eine ausreichende Wohnungsversorgung nicht bereitstellen kann. Außerdem ist die Wohnung ja auch ein Sozialgut. Das Wohnen ist ein Grundbedürfnis der Menschen und gerade die Einkommensschwächeren, die dürfen nicht darunter leiden, dass der Markt jetzt nicht in der Lage ist, preisgünstigen Wohnraum in ausreichender Menge zur Verfügung zu stellen. Deshalb muss der Staat helfen beim Wohnungsbau. Das hat er auch jahrzehntelang getan. So haben wir es geschafft, die kriegsbedingte Wohnungsnot zu bewältigen. Aber jetzt haben wir das alles wieder vergessen, die alten Rezepte, die Quittung bekommen wir. Und ich fürchte, die Situation wird sich verschlimmern.
Inzwischen tut sich ja auch etwas. Also es gibt in den Kommunen verschiedene Initiativen. Es gibt mehr Investitionen in den sozialen Wohnungsbau. Ja, und natürlich auch der Wohngipfel in Berlin. Glauben Sie, dass beim Thema Wohnen nun endlich ein Umdenken stattgefunden hat?
Naja, die Politik kann sich des Themas nicht länger verschließen. Und der Wohngipfel ist ja auch ein Zeichen dafür, dass es in die richtige Richtung geht. Aber was ich immer noch wahrnehme, ist sehr viel Symbolpolitik und sehr viel Alibi-Politik. Also insbesondere Vermieter-Bashing, Investoren-Bashing hilft in dieser Situation überhaupt nicht weiter. Denn wir brauchen ja die Investoren, die bereit sind, Kapital aufzuwenden, um neuen Wohnraum zu schaffen. Und die sollte man nicht verschrecken, sondern im Gegenteil, denen sollte man rote Teppiche ausrollen. Jede neue Wohnung, die gebaut wird, hilft, den Wohnungsmarkt zu entlasten. Und selbst eine Luxuswohnung hilft, weil sie einem Einkommensschwächeren einen Konkurrenten vom Hals hält. Man muss eigentlich alles an Wohnungsbau in irgendeiner Weise unterstützen, denn uns fehlen so viele Wohneinheiten, da brauchen wir eine Offensive an allen Fronten.
Jede Wohnung wird gebraucht und die Politik hat das Thema Wohnungsbau zu lange verschlafen, sagt der Soziologe Volker Eichner von der Hochschule Düsseldorf. Sie hören SWR 2, Geld, Markt, Meinung. Wer in Mainz günstig wohnt, der wird beneidet. Denn die rheinland-pfälzische Landeshauptstadt gilt als Schwarmstadt. Die Zahl der Einwohner wächst rasant, aber der Wohnungsbau kommt nicht hinterher. Wohnraum ist knapp und oft unverschämt teuer. Eine Chance für andere Wohnformen, zum Beispiel in einer Wohnungsgenossenschaft. Rabea Amri berichtet.
Eine schöne, helle Wohnung in Mainz. Es gibt eine große Dachterrasse, ein Arbeitszimmer, ein Gästeapartment, ein großes Spielzimmer für die Kinder. Das ist in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt eigentlich unbezahlbar. Nicht für die Mitglieder einer kleinen, neu gegründeten Genossenschaft. Sie haben vor, genau solche Wohnungen möglich zu machen, zu fairen Preisen. Der Knackpunkt? Viele Räume werden gemeinschaftlich genutzt, erzählt Caroline Holzer, eine der Initiatorinnen.
Das heißt, wir bauen kein Arbeitszimmer und auch kein Gästezimmer in der Wohnung, sondern eben das Arbeitszimmer ist ausgelagert. Da habe ich dann als Genossenschaftsmitglied die Möglichkeit, sehr günstig dort Arbeitsfläche zu nutzen. In einem gemeinschaftlichen Büro und Gästezimmer muss ich auch nicht bei mir haben. Wir bauen einfach für die ganze Hausgemeinschaft mehrere Gäste-Apartments.
Caroline Holzer und ihr Mann hatten die Idee dazu, als sie sich, wie viele Familien in Mainz, irgendwann nach etwas Eigenem sehnten. Einer Wohnung oder einem Haus. Schnell war klar, das ist viel zu teuer.
Und dann haben mein Mann und ich einfach viele so Co-Housing-Projekte, Baugemeinschaften angeguckt und haben immer mehr festgestellt, ja, eigentlich ist das für uns auch so das Bild von Leben in der Stadt in der Zukunft und haben dann angefangen, im Freundeskreis hartnäckig alle Menschen davon zu überzeugen.
Das war vor 3,5 Jahren. Anfang dieses Jahres gründeten sie eine Genossenschaft namens ZWO. Sie planen in einem neuen Wohngebiet in Mainz ein Haus mit etwa 40 Wohneinheiten. 16 Mitglieder hat die Genossenschaft bis jetzt. Jeder von ihnen hat zu Beginn Anteile in Höhe von mehreren tausend Euro gezeichnet. Später kommen, je nach Größe der Wohnung, noch weitere Anteile dazu. Wahrscheinlich mindestens 1.000 Euro pro Quadratmeter. Und dann gibt's noch eine monatliche Miete. Das Spannende, wer irgendwann ausziehen will und seinen Vertrag mit der Genossenschaft kündigt, der erhält das ganze Geld aus den gezeichneten Anteilen zurück. Das hat auch Patricia Franz und ihren Mann überzeugt.
Wir fanden die Idee gut, gleichzeitig Mieter, aber auch Eigentümer zu sein. Das heißt, man kann aktiv selbst gestalten, wie man wohnen möchte. Und das war für uns eigentlich so der Punkt zu sagen, ja, wir machen hier mit.
Petra Rakocher aus Mainz lebt schon seit mehr als 30 Jahren in einer Genossenschaftswohnung, in einer der fast 800 Wohnungen der gemeinnützigen Wohnstättengenossenschaft Mainz. Jahrelang zahlte sie für 50 Quadratmeter nur 300 Euro Miete. Weil die Genossenschaft gerade eine Heizung eingebaut hat, muss sie aber monatlich bald 400 Euro zahlen. Bislang heizte Petra Rakocher mit ihrem eigenen Ölofen, holte immer mit einem Kännchen Öl aus dem Keller.
Das ist nämlich zum Teil der Nachteil an genossenschaftlichem Wohnen, dass es oft eben nicht so standardmäßig ausgerüstet ist, die Wohnung. Also dass man sich zum Beispiel selbst um die Heizung kümmern muss. Dafür sind die Wohnungen aber auch, was man nicht vergessen darf, sehr günstig.
Abgesehen von der unschlagbar niedrigen Miete schätzt Petra Rakocher am genossenschaftlichen Wohnen auch, dass es nicht anonym ist.
Es ist wirklich eine Solidargemeinschaft. Ich wohne mit 8 Parteien im Haus. Man kennt sich nicht nur mit Namen, sondern man weiß auch um den Familienhintergrund des anderen. Und man weiß auch, wenn es einem nicht gut geht. Wenn zum Beispiel der Ehepartner gestorben ist, dann hilft die Hausgemeinschaft. Es ist ein sehr schönes Miteinander.
So wünschen sich auch Caroline Holzer und Patricia Franz ihre Hausgemeinschaft. Sie hoffen, dass sie im kommenden Jahr mit dem Bau ihres Traumhauses beginnen können und sie mit ihrer Genossenschaft in Mainz dann etwas Bleibendes auf die Beine stellen.
Wenn man sich jetzt die Wohnungsmarktsituation anschaut, dann sind es Situationen, die der Einzelne allein so nicht bewältigen kann. Aber in der Gemeinschaft können wir es schaffen, eben Wohnraum in der Qualität, in einem Lebensumfeld zu gestalten, ja, dass wir in der Stadt bleiben können und eben nicht rausziehen müssen, deswegen die Genossenschaft.
Bezahlbares Wohnen in Mainz in der Genossenschaft. Ein Beitrag von Rabea Amri war das. Schon seit langem ist die Lage auf dem Wohnungsmarkt in vielen deutschen Städten angespannt. Aber dass sie zum gesellschaftlichen Megathema geworden ist, das hat unter anderem eine beeindruckende Demo vor einer Woche in München gezeigt. 10.000 Menschen haben in der Stadt gegen steigende Mieten und Luxussanierungen protestiert und bezahlbaren Wohnraum gefordert. Einer der Initiatoren der Demo unter dem Motto Hashtag ausspekuliert ist Maximilian Heisler vom Bündnis Bezahlbares Wohnen. Von ihm wollte ich wissen, 10.000 Teilnehmer bei der Demo, hat Sie der Erfolg überrascht?
Na, überrascht ist ein gutes Thema. Also wir waren auf jeden Fall sehr froh, dass so viele Leute mitgekommen sind und die Gelegenheit genutzt haben, einfach mal auch wirklich auf dieses Thema aufmerksam zu machen. Und natürlich haben wir davor spekuliert, wer kommt denn alles mit. Aber überrascht ist für München so ein bisschen relativ, weil auf der einen Seite ist es sehr gut, dass so viele gekommen sind. Die letzten Demos in München, die zu dem Thema aufgerufen haben, sind ja quasi nicht erwähnenswert gewesen. Und auf der anderen Seite muss man sich schon die Frage stellen, warum eigentlich nur 10.000 bei dem drängendsten Problem dieser Stadt, hätten das auch durchaus mehr sein können.
Eben haben Sie gesagt, es gab schon vorher Demos zum gleichen Thema. Wie erklären Sie sich dann jetzt diesen Zulauf? Haben Sie das Gefühl bei den Menschen, die sagen sich jetzt, es reicht?
Also es ist so, dass München zum einen eine sehr hohe Schamschwelle hat, also in München darüber zu sprechen, dass man sich etwas nicht mehr leisten kann und vor allem die eigenen vier Wände, das ist für viele ein sehr großes Problem, darüber zu sprechen. Da geht man nicht so schnell auf die Straße wie in Berlin. Und auf der anderen Seite ist es so, dass es jetzt auch Leute trifft, die man mit dem guten Mittelstand bezeichnen kann, also die eine Top-Ausbildung haben, die eigentlich auch gut verdienen und jetzt auch mit diesem Problem konfrontiert sind und ein ganz anderes Kapital, eine ganz andere Fähigkeit haben, auch sowas zu organisieren und andere Leute für sowas zu begeistern. Also auch in diese Schichten dringt jetzt langsam dieses Mietproblem.
Eben, das Thema Wohnungsnot erreicht immer mehr Kreise und München ist ja, was das Thema Mieten angeht, wahrscheinlich ein Extrembeispiel. Aber auch in vielen anderen Städten ist der Wohnraum knapp. Mieten sind zu hoch oder es wird am Bedarf vorbeigeplant. Glauben Sie, dass Ihr Beispiel des Protests Schule machen wird?
Also es gibt schon seit ein paar Jahren einen Austausch, der bundesweit funktioniert und sich immer wieder Hinweise gibt, hey, hier passiert was, wir gehen jetzt mal hier auf die Straße oder hier, wir haben mit dem Politiker oder mit der Politikerin gesprochen. Das Netzwerk werden wir jetzt auf jeden Fall ausbauen, weil wir jetzt in München eine sehr gute Grundstruktur auch durch diese Demo da aufgebaut haben und das wollen wir auf jeden Fall vorantreiben.
Könnten Sie sich vorstellen, dass das jetzt so eine Art Bewegung wird, also ähnlich der Anti-Banken-Proteste oder der Globalisierungskritiker vielleicht?
Ja, ich würde es mir wünschen. Ich meine, es geht um die eigenen vier Wände und irgendwie ist es sehr schwierig für Leute, dieses Thema nach außen zu tragen. Es ist ein so teilweise so uraltes Thema mit rechtlichen Rahmenbedingungen, die auch einfach so uralt und schepp sind und eine klare Schieflage nur verursachen können. Deswegen wäre es ganz schön, wenn eigentlich mal so ein Ruck durch die Republik geht und die Mieterinnen und Mieter jetzt dann aufstehen und sagen, ja, so kann es einfach nicht weitergehen. Weil die ganzen Lebensentwürfe basieren auf dem Wohnraum. Was soll man machen, wenn man den nicht mehr hat? Da muss man schon was tun für.
Und haben Sie das Gefühl, die Demo hat schon etwas gebracht?
Also uns war ja vor allem wichtig, dass wir auch München mal dieses Ventil bieten, auf diesen geschützten Raum gemeinsam rauszugehen und zu sagen, hey, es reicht, es ist jetzt zu teuer. Und diesen Fahrtwind wollen wir jetzt auch nutzen, um in den nächsten Monaten und Jahren da ein stabiles Netzwerk in München aufzubauen.
Grundsätzlich, was wäre das Ziel? Kann man das einfach so ideell sagen, bezahlbarer Wohnraum in München? Oder wie würden Sie es formulieren?
Also Ziel wäre, dass wir ein neues Rückgrat für bezahlbaren Wohnraum schaffen. Also Wohnungen, die gar nicht mehr, ja, wo es sich einfach ausspekuliert hat. Wohnungen, die gar nicht mehr verhökert werden können und wo einfach die Mieten stabil bleiben.
Sagt Maximilian Heißler, Mitinitiator der Demo Ausspekuliert mit rund 10.000 Teilnehmern in München. Immerhin, es hat nicht erst den Protest in München gebraucht, damit die Bundeskanzlerin sich bemüßigt fühlte, zum großen Wohngipfel einzuladen. Der Termin im Kanzleramt gestern stand schon länger fest. Zwar waren für das Treffen nur gut 2 Stunden angesetzt, dafür war die Liste mit rund 100 Teilnehmern lang. Neben der Kanzlerin, Bundesinnenminister Seehofer, Justizministerin Barley und Finanzminister Scholz sowie Vertreter von Wohnungsverbänden der Bauwirtschaft, des Deutschen Mieterbundes oder der Gewerkschaft IG Bau. Immerhin, der Gipfel war ein längst überfälliger Schritt, sagt Berlin-Korrespondent Thorsten Huhn. Sein Kommentar.
Die deutsche Politik hat endlich erkannt, dass eines der größten Probleme in unserem Land die mangelnde Versorgung mit Wohnraum in Ballungsgebieten ist. In vielen Großstädten gibt es für eine Normalverdienerfamilie mit Kindern kaum eine Chance, eine angemessene und bezahlbare Wohnung zu finden. Die Mieten sind in den letzten Jahren in die Höhe geschossen. Das liegt zum einen daran, dass immer mehr Menschen in attraktiven Großstädten leben wollen. Es liegt aber auch daran, dass in den letzten Jahren vor allem luxuriöse Eigentumswohnungen gebaut wurden, die sich nur wenige leisten können. Hinzu kommt, dass günstiger Wohnraum verloren geht, wenn ältere Häuser luxussaniert werden. Es sei eine große Kraftanstrengung für mehr Wohnungen nötig, sagte Bundeskanzlerin Merkel nach dem sogenannten Wohngipfel. Es werden zu wenige Wohnungen gebaut in Deutschland. 285.000 waren es im vergangenen Jahr, notwendig wären aber 400.000. Die Regierung reagiert nun auf die schwierige Situation. Sie fördert den normalen Wohnungsbau durch neue Abschreibungsmöglichkeiten für die Bauträger. Und sie stellt mehr Geld für den sozialen Wohnungsbau bereit. 100.000 Sozialwohnungen sollen in den nächsten 3 Jahren neu errichtet werden. Zudem will die Regierung das Wohngeld für Geringverdiener reformieren und erhöhen. Die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen soll erschwert werden. Das sind alles richtige Maßnahmen. Aber ob sie reichen, die Lage auf dem Wohnungsmarkt grundlegend zu verbessern, das bezweifle ich. So fehlen zum Beispiel neue Ideen, wie in den schon dicht bebauten Städten neues Bauland gewonnen werden könnte. An eine Begrenzung der Mieterhöhungen, vor allem nach Sanierungen, wagt sich die Regierung bislang nicht. Doch das könnte notwendig sein, wenn die Mieten weiter so stark steigen wie in den letzten Jahren. Auf dem Gipfel im Kanzleramt sind viele wichtige Dinge beschlossen worden. Etwa, dass die Länder Musterbauordnungen erarbeiten, sodass nicht jedes Bundesland seine eigenen Vorschriften hat. Vereinbart wurde auch, dass Bund, Länder und Kommunen mehr Bauland zur Verfügung stellen, Planungsverfahren beschleunigen und überflüssige Regulierungen beseitigen. Doch ob diese Dinge tatsächlich umgesetzt werden, ist angesichts unserer schwerfälligen Bürokratie fraglich. Immerhin ist man sich einig, die Verfassung zu ändern, sodass der Bund künftig Ländern und Kommunen bei der Finanzierung des sozialen Wohnungsbaus stärker unter die Arme greifen kann. Dieser Wohngipfel war auf jeden Fall sinnvoll, denn er hat gezeigt, dass die Politik verstanden hat, wie wichtig die Lösung der Probleme auf dem Wohnungsmarkt ist, denn sie betreffen sehr viele Menschen in diesem Land.
Die Ergebnisse des Wohngipfels kommentierte Thorsten Huhn aus dem Hauptstadtstudio in Berlin. Und das war Geldmarkt Meinung mit Sabine Geipel und mit dem Thema Wohnungsnot 3 ZKB verzweifelt gesucht.